Josef, ganz herzlich willkommen hier jetzt auf der Bühne. Ihr werdet sofort merken, Josef hat ein heftiges bayerisches Temperament, verbunden mit einer wilden Geschichte. Und wir werden versuchen, in dieser kurzen Zeit, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, die sein Buch noch nicht gelesen haben, hätte bald gesagt, ihn ein bisschen zu bändigen, die Geschichte ein bisschen zu sortieren. Wir haben abgemacht, dass er ein Handmikrofon hat und ich ein Hand. Immer wenn ich wieder mal eine Frage stelle, mache ich das Mikrofon hoch. Schauen, ob es klappt. Und sonst ist auch nicht so schlimm.
Mir kriegt das schon in den Griff.
Ja, genau.
Also ich muss dazu sagen, ich freue mich, dass ich in der Schweiz bin. Jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, freut es mich. Die Leute sagen dann immer, naja, von der Distanz und so. Ich sag mal, ich bin ja kein Deutscher, ich bin ja Bayer. Und das ist ja ganz was anderes, okay? Und da freut man sich, weil das ist auch schon irgendwie der südländische Flair und das ist die Mundsprache und das freut mich. Und darum freut es mich hier, dass ich hier sein darf. Und ich danke auch, und nicht nur der Einladung, danke Matthias, und danke die Organisatoren, auch Ralf und jeder, der daran beteiligt war. Aber es ist echt eine Ehre, war echt ein Zufall. Vor 2-3 Tagen war ich im Gefängnis, sage ich, im Krankenhausgefängnis, beinahe gefangen in einem Bett. Ja, man ist ja auch im Krankenhaus irgendwo gefangen. Und ich habe mir gedacht, das schaffe ich nie. Und das war wirklich eine Geschichte. Und plötzlich war das weg. Und ich freue mich jetzt, dass ich da sein darf und genieße es. Ich hoffe genauso wie ihr. Es wird ein schöner Vormittag werden. Danke sehr. Vielen Dank.
Ja, Josef, du hast ein Buch geschrieben, ziemlich bester Schurke. Und in dem kleinen Videoclip hast du dich selber bezeichnet als dekadent ohne Ende. Ich habe mal nachgeschaut, was ist eigentlich ein Schurke? Dieses Wort kennt man ja bei uns fast nicht mehr. Und wie die Wikipedia sagt, Schurke ist allgemein ein Böser oder eine gemeine Person oder ein Verbrecher, das tönt ja schon heftig. Andererseits ist ja am Anfang deines Werdegangs, und damit möchte ich beginnen, hast du ja deine Brötchen mit intensiver, harter Arbeit verdient. Kannst du als erstes uns einmal ein bisschen etwas erzählen über deinen Berufswerdegang?
Ja, ich sag mal so, Schurken fallen ja nicht vom Himmel. Wobei es meine Geschichte auch so ist, ich wollte mir gar nicht Schurke nennen. Man nennt es ja nicht selber so. Also auch wenn man sich entdeckt, dass man nicht gerade den geraden Weg gegangen ist. So war es. Ich wollte eigentlich dieses Buch nennen, vom Millionär zum wahren Reichtum. Aber ein paar gescheite Leute beim Fernsehen haben gesagt, das muss also ziemlich bester Schurke, vielleicht Anlehnung, ziemlich beste Freunde heißen. Und so hat das ARD Hauptstadtstudio Berlin eigentlich das vorweg beschlossen, das sollte so heißen. Okay, also habe ich mir gesagt, okay, warst du ja auch ein Schurke, und deshalb sprechen mich die Leute an drauf. Aber man muss schon sagen, Ex-Schurke. Bloß geht es natürlich nicht so flüssig von der Zunge her, wenn man mal früher was war. Aber zu meinem Berufsleben oder meinem Werdegang ganz einfach. Ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen, man sagt bei uns, gutbürgerlichen Familie in der Nähe von München. Fürstenfeldbruck liegt in der Mitte zwischen Augsburg und München, so 30 Kilometer zu jeder Stadt. Und mein Vater, es ging schon mal los, mein Vater war Kriminalkommissar. Also an der Erziehung ist es nicht gelegen. Meinem Vater posthum möchte ich schon gut halten. Meine Mama war OP-Schwester. Ich war der einzige Bub, sagt man bei uns, der einzige Bub, der einzige Sohn, das einzige Kind. Und bin wohlbehütet aufgewachsen. Und mein Vater hatte mit 50 Jahren, das muss man vielleicht dazu sagen, einen Herzinfarkt. Und ich überlege mir heute eigentlich immer noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Und das waren vielleicht natürlich Nachkriegsgeschichten. Mein Vater war 1916 geboren, Mama 1919. Und so bin ich dort aufgewachsen. Papa hatte das muss ich gleich dazu erzählen, weil das gehört zusammen, auch warum ich im Rollstuhl sitze, nämlich der Papa hatte einen Herzinfarkt, und dann hat er sich hernach selbstständig gemacht als Handelsvertreter, wie er pensioniert worden ist. Und da musste der Sohn, also ich, ihm helfen. Und da konnte ich schon mit 16 den Führerschein machen. Und kurz vor meinem 18. Lebensjahr bin ich nach der Schule, habe dem Papa immer geholfen, und dann bin ich abends in die Diskothek, Habe ich natürlich ausgenutzt mit 17 einen Führerschein. Mein Auto war voller Mädels voll, okay, klar. Weil ich der Einzige war, der ein Auto hatte in dem Alter. Und dann bin ich von der Diskothek nach Hause gefahren, vielleicht gleich das vorweg, und bin eingeschlafen, Sekundenschlaf, bin vor der Fahrbahn abgekommen und hatte eine schwere Verletzung, nicht nur ein paar Brüche, sondern auch meine Wirbelsäule, sprich das Rückenmark, wurde angegriffen, und das war eine Querschnittlähmung, Rollstuhl hieß es damals. Und dann, weil es zusammenhängt, und dann bin ich, also ist man ja mit 17 Jahren, wenn es heißt, ich bin aufgewacht aus dem Koma, und dann stand mir ein Professor gegenüber in einem weißen Kittel, und der hat gesagt, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, wie Sie vielleicht wissen, und Sie sind querschnittgelähmt, sitzen den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl. Wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Boah. Mit 17 Jahren, da ist der Power, da denkst du dir, du reißt die Welt ein und du erlebst alles. Und ich habe mir damals, und das ist ein guter Tipp, den ich auch den Menschen weitergebe, ich habe nie gefragt, erstens einmal warum, weil es die Frage bringt einem nicht weiter. Und das Zweite war, ich habe mir nie gefragt, was kann ich jetzt nicht mehr? Ich habe früher Rock'n'Roll schon mit 16 getanzt und schon Meisterschaften und so und war ein guter Schwimmer. Und schwimmen konnte ich auch noch, aber trotzdem, ich habe nie gefragt, was kannst du nicht mehr, sondern ich habe gefragt, die neue Situation, was kann ich denn jetzt? Und da habe ich natürlich festgestellt, ich konnte schwimmen, Bogen schießen, ein paar Dinge. Und dann habe ich ja noch beruflich einfach weitergemacht, habe gesehen, ich muss einen Beruf ergreifen, der nicht gerade Maurer oder Handwerker ist, sondern am Schreibtisch. Steuerberatung hat mir immer irgendwie gelegen, es hat mir schon gefallen, ich war da schon in eine Ausbildung. Und so habe ich einfach dann zum Steuerberater meine Prüfungen gemacht, Studium und alles, und hatte dann im Elternhaus die erste Steuerkanzlei und mit einem Auszubildenden angefangen. Und dann ging's los, und dann haben die Leute gesagt, ja, du musst nur gut sein, du musst der Gesellschaft, ich sag's mal so, wie es man es mir gesagt hat, der Gesellschaft dienlich sein. Und dann ist egal, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bist du halt fleißig. Und da habe ich halt das gemacht, was eigentlich normal jeder macht, der ist ehrgeizig, und habe halt gearbeitet. Erste Kanzlei, wie gesagt, bei den Eltern im Haus, die zweite eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Starnberg in der Münchner Innenstadt, und die vierte Kanzlei war in Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin. Und so hatte ich 50 Mitarbeiter, 4 Büros, schönes Auto, schöne Freundin, kleines Haus am Gardasee schon und ein kleines Holzboot. Und jeder würde sagen, der hat, bayerisch gesagt, aber das versteht ihr auch, der hat es geschafft. Und der hat etwas gemacht aus seinem Leben. Aber was dann passierte, das erzähle ich euch hernach. Und das ist das Komische. Wenn man es geschafft hat, ist man leider in den meisten Fällen nie zufrieden. Heute ist das Gegenteil von dem, was ich früher war. Heute bin ich zufrieden. Und das ist das Schöne dran.
Also, harte Arbeit, 4 Kanzleien, Wirtschafts- und Steuerberatungskanzleien, 50 Mitarbeiter. Und dann später, das möchte ich dich noch fragen, hast du 40 Millionen von Florida nach Deutschland geschmuggelt im Rollstuhl. Wie ging das? Und wieso?
Ja, weniger. Also ich war im Rollstuhl, nicht die 40 Millionen. Aber ich muss dazu sagen, ja, weil die hätte ich schwer unterbracht. Die 40 Millionen war im Koffer. Also das ging, es ist alles eigentlich erklärbar. Es hört sich immer so an, 40 Millionen in den Koffern und so. Markus Lanz in dieser TV-Show, der hat gesagt, ich habe sie aus den USA gebracht, ich erzähle gleich den Hintergrund. Oben saß Müller mit dem Champagner und unten im Laderaum flog die Kohle mit. Okay, der hat das so richtig anschaulich gesagt. Die Sache war relativ einfach. Anschließend an meine vorherige Einlassung wegen dem Beruf, mich packte dann etwas, da kommen wir vielleicht später noch mehr dazu, nämlich die Gier. Ich wollte immer mehr, ich war nicht zufrieden. Und ich bin da nicht allein. Es gibt da so einen schönen Spruch, der ist leider nicht von mir, der könnte aber von mir sein, Gier frisst Hirn, das setzt alles aus. Ich wollte einfach immer reicher werden. Und dann ist mir Bruce begegnet. Bruce ist ein Sohn reicher Eltern, der wurde mir bei einem Freund vorgestellt, der in Heidelberg ist. Und Bruce Geschichte ganz kurz in wenigen Sätzen. Ich kann gar nicht anfangen, weil es so spannend ist, die Bruce Geschichte. Aber ich verweise da wirklich auf mein Buch, das mehrere Kapitel von Bruce einnimmt. Bruce ist ein Sohn reicher Eltern. Die Eltern hatten eine Werft in Miami und die Eltern wollten dem Bruce Teile seiner Erbschaft vorweg ausbezahlen. Und der Bruce wollte die Gelder in Deutschland oder in Europa anlegen. Und da hat man mich gefragt als Steuerberater, ob ich ihm nicht helfen könnte. Ganz eine normale Geschichte eigentlich. Ich habe mich erkundigt, um wie viel Geld es geht. Dann haben die gesagt, um Millionen. Und meine Provision, die war auch nicht schlecht. Und dann haben wir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters. Und damals waren die Kontrollen auch nicht so. Und ich behaupte, damals gab es übrigens so eine Serie, vielleicht haben das manche gesehen, auch in der Schweiz, Miami Vice, okay? Vielleicht mal gesehen. Und da ging es nicht so sauber zu. Und da bin ich selber mal rübergeflogen, habe mir das angesehen, hat alles gepasst. Und die haben mir das, die Eltern haben mir das erzählt. Und mein Problem wäre es nur, sie haben nur gesagt, das Geld ist nicht aus einem, aus der Werft, sondern aus einem Spielcasino. Und deshalb ist das Geld in Bar zur Verfügung, in Cash. Weil das gab dann einen Sinn. Und ich habe halt gedacht, na ja, wie bringst du das rüber? Einfach, weiß nicht, was sie gedacht hätten. Ich habe an einen Koffer gedacht, okay? Und dann habe ich mich erkundigt, ob ich das auch tun dürfte beim amerikanischen Konsulat in München und beim Zollamt in München für Bayern, also für Deutschland. Und ich konnte es, war nicht unter Strafe, ich konnte es ausführen aus USA, ohne es zu deklarieren. Nur beim Einführen hätte ich es anmelden müssen. Und in Deutschland konnte ich es auch einführen, das Geld in bar, ohne es anzumelden. Übrigens nur zur Information, weil ich ab und zu mal gefragt werde, heute geht es nicht mehr. Also nur falls... Nur mal zu Informationen. Sie sollen ja nicht Informationen bekommen, auch hier. Und heute geht's nimmer. Und da ist es so, ich habe damals in einen Koffer, ganz einfach gesagt, mit Hundertern und 50er Dollar in so einen Samsonite-Koffer, passt 1 Million ungefähr rein. Und ich bin immer mit 4 Koffern geflogen, 5 eigentlich, in einem war meine Kleidung und 4 waren mit Geld voll. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin dazu vom ersten Mal bis zum letzten nicht geeignet. Ich habe geschwitzt, ich habe Angst gehabt, man sieht's ja dem Koffer nicht an, okay? Aber weißt du, wenn du 4 Koffer dabei hast und da ist Geld drinnen, es sind schon wegen wesentlich weniger Geld Menschen umgebracht worden. Und ich habe mit, und der Kopf fängt ja an, sofort ein Szenario. Ich habe gesehen, ich habe mir eingebildet, ich bin am Flughafen, stehe in der Rolltreppe oben, plötzlich geht so ein Schloss auf und das ganze Geld fliegt die Rolltreppe runter und die Menschen im Flughafen stürzen sich aufs Geld und ich bin gleich verhaftet. Gell? Also es ist nichts passiert. Aber man denkt sich jetzt sowas irgendwie. Und ich bin einfach immer wieder rüber und rüber geflogen. Am Schluss hatte ich echte 40 Millionen rübergebracht und im Schweiße meines Angesichts wortwörtlich, okay? Ich denke da heute noch dran und krieg gleich einen Schweißausbruch. Und hatte dann wirklich 40 Millionen auf dem Girokonto. Wir haben es dann investiert, um die Geschichte kurz zu halten. Habe Millionen verdient dadurch. Ich bin dann nach oben gekommen, Autos, Villen, Yachten, da kam auch mein ganzes Geld her durch Investitionen, also im Devisenbereich. Damals ging ja die Börse ab wie ohne Ende und ich habe Millionen, zig Millionen, möchte ich sagen, verdient. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ganze Geld eigentlich Drogengelder waren und die hatten das war alles ein Schauspieler, die mir das vorgespielt haben und das Geld war eigentlich aus einer Flotte, die hatten Schnellboote, wie sie Drogen und Waffen durch die Karibik befördert haben. Und da war ich praktisch instrumentiert zu einem Geld- und Geldwäscher einer US-Mafia. Und dass ich da natürlich noch weiter geschwitzt habe, könnt ihr euch vorstellen. Besonders, wie ich das Geld verzockt hatte dann an der Börse.
Eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, wirklich.
Etwas, was daran anknüpft. Josef, du hast einmal den Begriff geprägt. Es ist hier Logik der Gier. Ja. Erzähl uns kurz, was versteht man darunter? Wie funktioniert diese? Was steckt dahinter? Und die zweite Frage, wie hat das bei dir funktioniert, diese Logik der Gier, wie du nennst?
Ja, das ist einfach etwas, ich habe es vorher schon angeschnitten, mit dem rechnet man ja nicht. Wenn du heute im Fernsehen oder wenn ihr, je nachdem, Fernsehen anschaut oder Medien oder so, man wird ja immer, also es ist ja bewusst gemacht, wir werden immer in einem gewissen unzufriedenen Level gehalten. Wenn du Werbung anschaust, da heißt nur, du musst das kaufen oder das investieren, das Auto oder das iPhone oder irgendetwas. Und wenn du das dann hast, dann fühlst du dich glücklich oder den Urlaub oder die Kosmetika oder irgendwas. Aber das Problem ist nur das, wir kaufen dann, lassen uns, ich sag mal einfach jetzt ein bisschen böse, verführen. Und dann freuen wir uns vielleicht kurz, vielleicht eine Minute, einen Tag, eine Woche, aber wir werden nicht infinitiv glücklich dabei. Und das ist einfach das, dass wir immer gierig sind. Gier nach Glück, Gier nach Geld, Gier immer in einer unzufriedenen Art und Weise. Und bei mir war halt das so, dass ich halt gierig war nach Geld. Aber das Problem ist das, ich hatte ja eigentlich alles. Ich habe mir alles gekauft, wie ich diese Millionen aus diesen Devisengeschäften hatte. Ich habe mir Autos gekauft, Wohnungen in Dubai, in Los Angeles, in Monte Carlo. Ich war Konsul, ich war Botschafter in Monte Carlo. Alles, was du dir in der Welt so vorstellen kannst. Und innerlich wurde es in mir immer ärmer. Und es passt ja nicht zusammen. Das heißt ja, bei uns heißt ja, hast du was, da bist du was. Und da fühlst du dich auch gut. Aber das stimmt nicht. Und das habe ich learning by doing. Je mehr ich hatte, desto mehr Sehnsucht in mir ist aufgestiegen. Und ich muss euch etwas sagen. Ich habe mich mit so viel reichen Menschen unterhalten oder die Schönen und Reichen, wenn man es immer beim RTL Sat.1 Pro 7 sieht, in Monte Carlo auf ihren Yachten. Ich kenne so viele Schauspieler und wirklich richtige reiche Leute. Die haben alle dasselbe Problem. Also ich würde sagen fast 80-90%. Nach außen eine tolle Fassade, was sie alles haben. Meine Autos, meine Boote, meine Häuser. Aber innerlich arm und eigentlich sehnen sie sich auch nach irgendetwas. Und sie zeigen es nur nicht, weil es wird immer eine Show gespielt. Und ich habe in dieser Show viele, viele Jahre mitgemacht und in Wirklichkeit wurde ich arm und ich habe etwas verloren. Und das ist diese Gier und da hängt eine Logik dahinter, weil die ganze, wenn wir nicht unzufrieden wären und nicht gierig, dann würden wir ja nicht konsumieren. Ein zufriedener Mensch ist ja für unseren Kreislauf, für unser Bruttosozialprodukt ja nicht gerade dienlich, weil der konsumiert ja nicht, okay? Und das ist auch die Rückkehrschluss dazu.
Ja, da muss man also diese Leute gar nicht so beneiden. Noch eine Sache, Josef, möchte ich noch gerne wissen von dir. Zunehmend haben wild fremde Leute, also Leute, die du nicht gekannt hast, ihr Geld dir anvertraut, um es zu vermehren. Aha. Was war der Grund, dass sie einfach blind dir vertrauten?
Wir springen da 15 Jahre vorwärts. Bruce Geschichte war um die 1990 und 2003, 2004. Ich hatte damals, bin ich leider, das muss ich sagen, vielleicht, dass wir das noch kurz erwähnen, wie das Geld von Bruce dann weggegangen, runtergefallen ist, ich das Geld an der Börse verspielt habe, habe ich den Blödsinn meines Lebens gemacht. Nämlich, ich habe mir dann, wo kein Geld mehr da war, aber trotzdem die Bedürfnisse, habe ich mir Gelder von Mandanten geliehen. Entschuldigung, ich Rindvieh, sagt man bei uns in Bayern. Ich habe einen Blödsinn gemacht. Ich habe mir Gelder von Mandanten geliehen. Ich konnte sie am Anfang zurückzahlen. Aber ich habe mir so viel geliehen, das war ich im Millionenbereich. Und dann habe ich gewusst, ich kann es nicht mehr. Ich habe ein Vertrauen das bekommen. Und habe auch gute Zinsen bezahlt, aber ich bin da einfach zu hoch gestiegen. Und dann habe ich mich selber angezeigt. Und dann war der große Sturz, der Fall. Ich wurde verurteilt zu Recht für 4 Jahre Gefängnis, habe meinen Steuerberater verloren, bin aber dann wieder aufgestiegen und darum habe ich auch mein neues Buch Go genannt. Ich bin wenn du unten bist im Leben, es passiert ja immer wieder, es passiert jedem von uns, du musst da nicht heute so wie ich finanziell abstürzen, aber Aufstehen ist das Wichtige und Müller ist immer wieder aufgestanden und später 2003 und jetzt zu deiner Frage, habe ich eine Vermögensverwaltung dann begonnen und ich wollte zuerst mein kleines Geld, was ich wieder hatte, verwalten und es hat sich schnell rumgesprochen, dass ich 10%, es war hochriskantes Geschäft, ich habe es niemandem empfohlen, aber für mich selber konnte ich es machen. Und habe 10% an der Börse gemacht, aber nicht im Jahr, sondern im Monat. Und es war ein Future-Produkt, also im Future. Und das haben Leute gehört. Und das hat sich schnell rumgesprochen. Und jetzt kommt wieder das. Ich war gierig und andere auch. Und plötzlich kam einer nach dem anderen und der andere. Und es hat sich rumgesprochen überall. Der Müller, der Ex-Steuerberater, ich musste meinen Steuerberater ja zurückgeben, das Ex haben sie gleich weglassen, da gibt es einen Steuerberater in München, der vermehrt dein Geld, verdoppelt dein Geld im Jahr. Und dann sind die Leute gekommen, teilweise in Plastiktüten von Lidl und von Aldi, okay, Und da war die Kohle drin. Und ich habe mir gedacht, was sind die Menschen leichtsinnig? Und es ist aktenkundig, Matthias, dass innerhalb von einem halben Jahr, hören Sie sich mal die Zahl an, innerhalb von 6 Monaten haben mir 400, die meisten habe ich nie gesehen, Menschen aus ganz Europa, und jetzt kommt die Zahl, 20 Millionen Euro anvertraut, ohne Sicherheiten, auf mein Konto überwiesen oder in Plastiktüten gebracht. 6 Monate, 400 Menschen, 20 Millionen. Und jetzt würde ich Sie mal fragen, würden Sie jemanden, den Sie nicht kennen, ohne Sicherheiten 100.000 Euro oder Franken oder wie auch immer, wir sind ja fast gleich, anvertrauen? Niemals, würden Sie sagen. Aber glauben Sie mir eins, es gab 400 Menschen und es müssen nicht arme oder dumme gewesen sein. Da waren Beamte, sogar Polizeibeamte dabei. Also das geht durch alle Branchen. Und das zu dem Thema Gier. Und das ist unglaublich. Also sagen Sie, es wird sowas nicht geben. Ich habe es erlebt.
Noch etwas ganz anderes, was ja auch dazu gehörte, zu deinem Lebensstil, wo viele Menschen oder Männer vor allem davon träumen, dass sie von vielen Frauen umschwärmt sind. Das hast du ja auch erlebt. Und jetzt hast du in deinem Buch einen Satz geschrieben, und kannst du den noch ein bisschen kommentieren, der heißt, ich hätte besser eine einzige Liebesgeschichte realisiert, statt. Also du hast einen Traum gelebt von vielen.
Ja.
Ja, und jetzt schreibst du so etwas. Klar. Was steckt dahinter?
Ja, wenn man, es gibt so saloppe Worte. Ich war halt in einem, ich will es nicht entschuldigen, ich war damals, weil ich stehe dazu, zu den Fehlern oder zu den Dingen im Leben muss man einfach dazu stehen, auch wenn man heute andere Erkenntnis hat. Ich sage mal so, schau her, ich bin heute Single, heute bin ich zwar nicht allein, weil heute ist jemand anderer bei mir, aber dazu später vielleicht, aber ich habe mir immer eigentlich geträumt, eine Familie zu haben mit Kindern. Aber man kann, wenn man das eine schließt, das andere aus. Also ich kann nicht in der Welt rumchatten, auf Yachten rumhüpfen und dann noch ein paar Kinder haben. Eine Frau ist okay. Ich war immer in Beziehungen, ich war auch mal verheiratet, aber meine Frau hat mich dann verlassen mit meinem Chauffeur und mit dem Auto standesgemäß, wie ich ins Gefängnis kam. Die lebt heute am Thunersee und ich habe sie auch getroffen. Und wir sind heute in besseren Verhältnissen. Ich sag mal, wir verstehen uns heute gut, weil man muss auch verzeihen und loslassen, weil sonst trägt man selber nach. Aber ich, um auf den Satz zu komplettieren, auch wenn Sie in der Ehe manchmal, ich bin kein Eheberater, aber auch wenn Sie in der Ehe manchmal Krisen haben, meine Eltern waren 50 Jahre verheiratet und hatten auch sich zusammengerauft und es gibt immer wieder Probleme. Aber wenn Sie älter werden, je älter Sie werden, desto mehr sehen Sie ein, wie schön es ist, vielleicht einen Partner an Ihrer Seite zu haben. Und ich hatte wechselnde Beziehungen, immer mal ein paar Jahre und so. Und wenn ich mir heute denke, junge Leute, die noch viel schneller und noch viel öfter ihre Beziehungen wechseln, dann muss ich denken, da gab es früher eben Werte, die ich heute auch vermisse dazu. Und wie es gibt immer Stress, ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Auch allein haben sie Stress, wenn sie Single sind mit Menschen. Also an dem liegt's nicht. Aber es ist schön vielleicht, ich hatte einen Freund, der ist mit seinen Kindern immer in den Tierpark gegangen und ich habe ihn beneidet und er hat mich immer beneidet, weil ich Single war, okay? Aber final gesehen ist es schon festigender, wenn du einen Partner an dir hast, also dabei hast. Weil, und man muss bei mir allerdings auch den speziellen Satz dazu sagen, wenn du im Geld bist und hast alles und hast Luxus und chattest durch die Welt, dann muss man ganz vorsichtig differenzieren, warum ist der Partner dann auch auf deiner Seite. Ja? Und wie ich dann nichts mehr hatte, ich will da nichts gegen Sandra, meine Ex oder meine Ehefrau, damalige Ehefrau sagen, ich kann da wirklich nichts dagegen sagen, da war ich selber schuld, aber dann ist halt aus mit erster Klasse Lufthansa und mit First Class und mit Autofahren, dann ist halt ganz einfache Sachen, unterscheiden sich manchmal leider, sage ich jetzt mal, die Dinge. Und drum heißt es ja, wer sich bindet, soll sich prüfen, okay? Und bei mir war meine Heirat ich war selber schuld, eine Liebesheirat. Ich habe damals Sandra kennengelernt zu Ostern im Jahr 2000 und gleich 2 Monate später haben wir uns verlobt in Monte Carlo. Damals war er Verlobungszeuge, ich möchte es fast gar nicht sagen, Sylvester Stallone. Aber der sich übrigens, ist interessanterweise, mittlerweile auch bekehrt hat und von Jesus redet in seinen Filmen. So unglaublich. Vielleicht treffe ich ihn mal wieder. Man wird nicht sagen, aber heute bin ich froh, dass ich aus dieser Gesellschaft raus bin. Und da hätte ich vielleicht schon ein bisschen besser hinschauen sollen. Aber das waren meine eigene Schuld. Aber es ist halt so im Leben. Man macht Dinge, die man später halt besser machen würde, aber manchmal gibt es halt auch bloß eine Chance oder so. Aber wie gesagt, ich bin ja noch jung, ich bin erst 60, okay, also... Man weiß ja nie, was noch einem das Leben bringt. Ich habe dreimal mein Leben geändert, also soll es an dem auch nicht liegen.
Herzlichen Dank, das ist mal ein Moment für eine Pause. Nehmen wir den Satz rein, ein toller Satz, der Tiefe hat. Und darf ich die Band jetzt bitten, wir singen zwischendurch durch ein Lied, damit wir nachher wieder konzentriert sind. Das heißt 1000 Gründe, um Gott zu loben. Ich möchte Sie einladen, dass wir aufstehen dazu, außer wir beide, wir bleiben sitzen. Vielen Dank. Und dieses Lied gibt uns jetzt auch das Stichwort, dass wir uns dem Punkt jetzt nähern wollen, wo unser Thema eigentlich ist, gesunde Lebensfundamente bauen. Josef, irgendwo in deinem Buch steht ein weiterer Satz, der mich glaube ich, bewegt hat. Du hast nämlich geschrieben, der Verdacht in deinem ganzen wilden Leben beschlich mich, der liebe Gott könnte in der Biografie eines katholischen Schlitzohrs seine Finger im Spiel haben. Wie kam es zu diesem Verdacht? Und du warst ja nicht so glaubens- und kirchenfreundlich. Und welche Indizien in deinem Leben haben dich so nachdenklich gemacht?
Ja, es ist gut zu sehen, dass es Dinge gibt, wenn man die Augen nicht schließt und vielmals, und es passiert, da stelle ich immer wieder fest, in vielen Gesprächen mit Menschen heute und früher, dass wir Menschen auch oft die Augen vor Dinge verschließen, die wir gar nicht wissen wollen. Weil wir sind so in unserem eigenen Hamsterrad, dass wir gar nicht nach dem sehen, was eigentlich um uns herum passiert. Und um uns herum passieren Dinge, nicht die wir manchmal Zufälle nennen. Und ich nenne es einfach, wenn wieder ein Zufall passiert und wieder, dann muss man irgendwann trotz der Zufälle sagen, wenn man Realist ist, und ich bin als Steuerberater gewohnt, Realist zu sein, ich glaube an Zahlen, an Bilanzen, an Diagramme, an Fakten, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, an so Dinge glaube ich, und nicht an Mystik und an irgendetwas. Aber wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht, gar nicht sein können, dann sollte man schon nicht einfach nur sagen, der 100 noch was, Zufall, sondern dann merkt man, dass jemand irgendetwas steuert. Und wenn in dem Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe, wo mein Leben eigentlich hingesteuert wird und was ich erlebt habe und warum und weshalb und der Sache ein bisschen nachgegangen bin, habe ich gemerkt, da muss es jemand geben. Selbst ich bin ja... Also wenn man bei uns in Bayern aufwächst und ist katholisch, so wie ich das bin, dann hat man gute Chancen, erstens mal in einem bayerischen Burschenverein dabei zu sein und Ministrant zu sein, also Messdiener. Ich war beides, okay? Und trotzdem habe ich von Gott gehört, also ich war Gott, ich bin ja nicht nur Ministrant, dass man irgendwie dient nur, sondern ich habe von Gott gehört. Aber dass Gott so lebendig ist, dass es eine lebendige Beziehung gibt, so wie heute das viele haben und ich die Gnade habe, dass ich eine lebendige Beziehung zu Jesus begonnen habe. Das hat mein Leben komplett geändert. Und das ist das Tolle. Und davon will ich auch hernach schildern, weil mein Leben hat eine 180-Grad-Wende bekommen und ich bin auf den wahren Wert des Lebens gekommen. Und das ist nicht irgendwo sinnig in Büchern. Ich bin Praktiker. Bei mir muss das stimmig sein. Ich muss es sehen, ich muss es fühlen. Ich glaube nicht an Dinge, die man selber nicht, so wie Thomas, der Ungläubige Thomas, der wollte auch selber in die Wunden fühlen und so. Und das ist bei mir etwas passiert, was wirklich, man sagt mal, ganz eine wundersame Wendung gebracht hat.
Kannst du uns so Beispiele nennen, wo du plötzlich in deinem Leben gemerkt hast, da muss jemand anders, eben der liebe Gott, wie du schreibst, seine Finger im Spiel haben? Was waren so?
Ja, es gibt, das Schöne ist ja das, die Beispiele kann ich ja täglich nennen. Das ist so ein Thema wie zum Beispiel, ganz simpel, ich bin 14 Tage im Krankenhaus gewesen, habe Unterleibsschmerzen und weiß nicht warum. Und die Ärzte haben mich durchgecheckt ohne Ende und haben mich am Donnerstag entlassen, wie gesagt, mit Schmerzen, weil sie einfach kapituliert haben und wussten nicht was. Sie wussten nur, dass ich total gesund bin. Trotzdem hatte ich Schmerzen, okay? Und am Freitag wache ich auf und plötzlich sind die Schmerzen weg, genauso wie sie gekommen sind. Ich meine, das kann ja nicht sein, das ist ja, lässt sich ja nicht erklären, wenn der Arzt sagt, du kannst keine Schmerzen haben und du hast Krämpfe ohne Ende. Das ist nur ein Beispiel, dass da etwas plötzlich da war und nicht. Ich weiß auch, warum ich heute, weil ich endlich mal wieder ein bisschen nachdenken musste über ein paar Dinge, die ich vor lauter Auftritte und Erzählen von meiner Lebensgeschichte mal wieder vernachlässigt hatte. Aber Beispiel ist zum Beispiel etwas, was ganz spannend ist. Ich kam ja dann später, wo man mich verdächtigt hatte, 20 Millionen unterschlagen zu haben, bin ich ja auf Flucht gegangen mit dem Rollstuhl und mit was sonst. Und das FBI und das Landeskriminalamt zuerst in Bayern haben mich gesucht und haben mich auch nicht gefunden auf der ganzen Welt. Und sie haben schon alle möglichen Verschwörungstheorien. Der muss nicht allein sein. Der hat also, ich war überall allein, okay? Also, aber ich war halt sehr nachdenklich. Und dann haben die in Amerika, also einen internationalen Haftbefehl gehabt. Und jeder hatte meine Karte im Computer überall. Und ich bin dann nach Amerika gereist und habe dort ein bisschen Fährten von mir mit dem Auto verlegt überall und kam in Kontrollen und in alle möglichen rein. Und die haben sogar meinen Pass in einen, so ein Screening, da wo so ein Bild drüber läuft, wo der Pass gefotografiert wird. Und es geht ja dann Zentrale. Und trotzdem haben die, ich wusste, da ist ein Haftbefehl international. Und trotzdem wurde ich nicht verhaftet, weil die das nicht irgendwie auf dem Ding hatten. Ich weiß es nicht. Das sind Zufälle, die gibt es nicht. Wenn sie gesucht werden, sie gehen an der Grenze und der screent ihren Pass, also checkt ihren Pass und sie kommen trotzdem durch. Und das passiert mehrmalig. Dann müssen sie wissen, dass da jemand eine Hand über sie hält. Und das sind einfach so kleine Dinge, einfach so kleine Zufälle. Das ist nichts Großes, Artes, sondern es sind so die kleinen Dinge im Leben, wo ich merke, da gibt's eine Linie. Ich weiß heute, ich will von der noch einen Satz dazu sagen, ich weiß heute, dass Gott für jeden Einzelnen, für dich und für dich und für mich genauso einen Lebensplan hat. Ob du das sehen willst oder nicht, da hat trotzdem einen Plan für dich, okay? Und ob du glaubst, dass da oben am Mond hängt oder nicht, das ist egal, der ist trotzdem da oben, okay? Und das ist das Schöne dran, dass es jemanden gibt, der dich hält, aber der dich nicht nur, der dich nicht nur bewahrt, wenn du, weil sonst würde ich ja fragen, warum habe ich jetzt Schmerzen beispielsweise, nicht nur in den guten Dingen, also es ist, deswegen gehst du nicht auf Wolken, aber zu wissen, dass jemand dabei ist, dass jemand einen Plan hat, der dich in Händen hält, das ist ein Hammer, ist das. Und wie ich das erkannte, habe ich, und das war auch einer der Dinge, die ich erkannte, hat mein Leben eine ganz andere Perspektive bekommen. Also wenn du allein lebst mit dir, also egal ob du.
Also wir haben es richtig verstanden, es waren viele Zufälle, wo du sagtest, als Mensch, der mit Gott nichts am Hut hatte, das sind Zufälle, das sind eben, da muss ein Hörer seine Hand im Spiel gehabt haben.
Auch rückblickend, also das wollte ich eben sagen, also auch wie ich Gott nicht kannte oder nicht wusste, dass er existiert, dass er da ist, dass er mit einem leben kann, da kommen wir ja noch in der Praxis noch dazu, ich erzähle, ich führe das noch aus, habe ich gemerkt, dass Dinge passiert sind, also ich stand mehrmalig an der Kippe des Todes. Und das lag auch damals, dass ich lange Jahre Alkohol, sehr viel Wodka literweise und Champagner konsumiert hatte und sehr viel auch auf Drogen in diesen Kreisen, wo ich verkehrt bin. Ich will da niemanden anschuldigen, sie sind auch nicht alle, aber dort lag immer auf den Yachten und in den großen Villen so weißes Pulver, Kokain auf dem Tisch und der Müller hat kräftig mitgeschnupft, okay. Und also in solchen Zuständen gebe ich zu, aber in solchen Zuständen wäre ich beinahe oft mal schon des Todes gewesen, bin Auto gefahren und bin plötzlich irgendwo anders aufgewacht. Also es sind Dinge passiert, die sind nicht erklärlich. Ich wäre heute mehrmalig dem Tode entronnen und das kann nicht nur Zufall gewesen sein.
Vielen Dank, dass wir das noch ein bisschen aus dir herauskitzeln durften. Und dann kam der Tag, der 16. April 2004, da kamst du ins Gefängnis. Vielleicht noch kurz, wie ist das passiert? Da gibt's ja auch noch so eine besondere Geschichte mit diesem Flop da.
Ja, ich will vielleicht eine kleine Stufe früher anfangen. Ich war in meinem Penthouse in Miami, war damals auf Flucht, man hat mich gesucht und nicht gefunden. Ich habe gedacht, ich habe meine Unschuld dann bewiesen. Ich habe einen Fax geschickt, habe das also erklärenderweise gehabt, bin aber trotzdem nicht drüber und habe mich nicht gestellt, weil in Miami jetzt 35 Grad gehabt und im Dezember, wie es damals war, hat es in Bayern oder hier auch, ja, war es kühl. Dann habe ich gedacht, ach, bleibst noch ein halbes Jahr in Amerika. Und dann ist im Februar 2005, ein Jahr später war das, im Februar 2005 stand ich in meinem Apartment, schaue raus auf das Wasser, 20. Stock. Und plötzlich wollte ich mir ohne Grund eigentlich das Leben nehmen. Ich habe da runtergeschaut und wollte wirklich über die Brüstung da runterspringen, runter in die Palmen. Und plötzlich hörte ich eine Stimme hinter mir. Und dann die Stimme hat gesagt, Josef, stell dich, also ich will es abkürzen, stell dich, flieg rüber und mach dieser Flucht, die unsinnig ist. Du hast deine Unschuld bewiesen, ein Ende. Und dann, wenn sie eine Stimme hören, dann müssen sie erst mal fragen, hast du was getrunken, was genommen oder wenn du alleine bist, okay? Aber ich konnte nicht erklären, wo die Stimme herkam. Und dann ist plötzlich, weil ein Windzug gab, ein Buch aus meiner kleinen Bücherei oder aus meiner Schrankwand rausgefallen in Miami und ein Zettel am Boden gefallen. Den habe ich aufgehoben. Diesen Zettel habe ich heute dabei. Das war eigentlich der Beginn. Und da stand, das ist von der Christoffel-Blinden-Mission. Meine Mama hat da immer gespendet und da kriegt da immer so einen Zettel. Und das ist jetzt vergrößert und da steht drauf, und das ist mein erster Satzbegegnung mit Jesus, mit Gott gewesen, und zwar, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und ich habe nicht einmal gewusst, Joshua 1,9, wer das ist oder was das ist. Dann habe ich aber gedacht, Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, wenn der mit dir ist, wow, ich war ja auf Flucht, der ist ja dann quasi, also ich habe mir so vor, ich bin immer praktisch, da ist ja der vor dir, neben dir, Gott ist mit dir. Und da habe ich gesagt, dieser Joshua, der ist ein toller Typ, der hat diesen Satz geprägt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dann nach München zurückfliege, den lade ich auf ein Bier ein, okay, wenn ich den einmal treffen würde, diesen Joshua. Ohne zu wissen, dass der schon 3000 Jahre vielleicht tot ist. Übrigens, hier sitzen Bibelkenner, danke, aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 9. Ich habe keine Ahnung gehabt, was 1,9 heißt. Und dann bin ich rüber und habe mir gedacht, dann stellst du dich. Weil wenn Gott mit dir ist, ja, ihr habt das immer praktisch vorgestellt, dann kann ja nichts passieren. Und dann bin ich rüber und dann bin ich, weil man mich ja gesucht hat, bin ich mit einem falschen Pass. Ich habe mal, wie gesagt, ich will das abkürzen, waren auch Zufälle, in Anführungszeichen, gab es jemand, der mir ähnlich gesehen hat, von dem konnte ich, ein Engländer, einen Pass erwerben und der hieß Leon Dean, wie James Dean. Und wenn du mutierst von Josef Müller zu Leon Dean, das ist ein Quantensprung mit dem Namen, okay? Also, und dann bin ich halt unter, weil ich hätte, unter Josef Müller hätten die mich sofort verhaftet, wirklich, also wahrscheinlich in Deutschland spätestens und so. Ich bin aber dann nach Wien eingereist mit dem falschen Pass, der hat mir wirklich ähnlich geschaut, und war in einem Hotel in Wien, im Schottenring, im Designhotel Le Meridien. Es war April 2005 und ich wollte mit meiner Frau am 26.04. noch Geburtstag feiern. Da hat sie Geburtstag in Salzburg, wollte mich dann in München stellen. Und 10 Tage vorher, ich habe schon telefoniert mit meiner Frau, ob die Polizei etwas unterschätzt, speziell auch die österreichische, und die hatten mich dann rausgefiltert, also weil sie gewusst haben, die haben einen Funkwagen vor den Haus meiner Frau gestellt und haben gemerkt, der Müller ist schon in Europa, der ist rübergeflogen, und dann haben sie mich aus dem Hotel verhaftet heraus, und da war so lustige Geschichte, weil ich habe dann gesagt, Moment, ich bin ja nicht Müller, sondern hier ist mein Pass, ich bin Leon Dean, und dann haben die ganze Bude, also ich sag mal, das Hotelzimmer durchsucht, und ich hatte einen Führerschein macht in Amerika auf Leon Dean und hatte auch eine Kreditkarte dann. Und den Müller habe ich ganz in Amerika passen und alles lassen. Und dann wären die beinahe gegangen. Und dann haben sie gesagt, na, muss es noch einen zweiten Rollstuhlfahrer geben, haben uns vielleicht geirrt und so. Und da waren die im Rausgehen und dann kommt mir das, Josef, Gott ist mit dir und sei nicht feig. Stell dich nach, mir gedacht, ob du jetzt in München stellst oder ob du in Wien verhaftet wirst. Und dann habe ich beim Rausgehen der Polizisten, habe ich ihn nachgerufen. Hey Burm, also in Bayerisch, hey Burm, ich bin schon den ihr sucht, okay? Dann sind die stehen geblieben. Die wussten gar nicht, was sie sagen sollten, weil die haben sie ja selber, die wollten ja gehen. Und dann habe ich das aufgelöst und gesagt, jetzt packe ich und dann gehe ich mit euch mit. In der Zeitung in Österreich war gestanden, aufgrund akribischer Polizeiarbeit konnte der weltweit gesuchte Verbrecher Josef Müller gefasst werden. Da habe ich, ich hab so gelacht drüber, gell? Also das sind die Schlagzeilen, aufgrund akribischer Polizeiarbeit. Ja, und dann wurde ich dann war ich in Wien im Gefängnis. Und wenn ich das vielleicht erzählen darf, schnell, ich war in Wien im Gefängnis, du hast mich ein bisschen weiter runter, genau. Ich war dann im Gefängnis und dann wollte ich mir ein Buch ausleihen. Also die haben so in der Krankenstation haben sie so eine Bibliothek gehabt. Und da habe ich, es war so eigentlich so ein roter Einband, ich habe den mitgebracht, so war der. Den habe ich mir rausgezogen, weil der so rot war. Und da habe ich das Buch angeschaut und da steht da vorne drauf, das Neue. Und da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, das Neue. Man schaut halt, wenn man ein Buch nicht kennt, das Inhaltsverzeichnis, steht da drin die gute Nachricht nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Müller zum zweiten Tag im Gefängnis in seinem Leben, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Gell? Und dann habe ich gesehen, und das ist das Lustige, das ist das Neue Testament der Schweizer Bibelgesellschaft. Wie kommt denn das nach Wien ins Gefängnis rein, gell? Also, da mag ich keine versuchen, das sind also Zufälle. Und das ist, wie gesagt, das Neue Testament in moderner Sprache mit Bildern. Und da habe ich gelesen, dass Gott mich liebt. Und zwar mich, Josef Müller, habe ich da rausgelesen. Und zwar egal, ob ich eine Yacht habe, ob ich Autos habe, ob ich so großer Überflieger bin, ob ich Geld habe, ob ich was bin oder nicht. Er liebt mich, weil ich sein Kind bin. Und er liebt auch dich und jeden von euch. Wir können es gar nicht glauben, weil wir alle seine geliebten Kinder sind. Und dann habe ich gelesen, Lukas, diese Geschichte, die habt ihr ja gehört, sicherlich hier in der Gemeinde schon ein paar Mal oder in der Schule oder überall, mit dem verlorenen Sohn und mit dem barmherzigen Vater. Und der hat ja auch sich die Erbe auszahlen lassen und ist dann in die Fremde, hat es dort verjubelt, verkokst, verhurt und dann ist die Konjunktur runter und er ist im Schweinestall aufgewacht. Und er im Schweinestall und ich im Gefängnis. Und da sah ich das Pardon. Und was hat er gemacht? Er ist umgedreht, ist zu seinem Vater zurück und hat gesagt, Vater, sorry, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Nimm mich auf aus deinen angestellten Knecht, hat man früher gesagt. Ja, Mama, könnte man es auch heute so sagen. Also als deinen Knecht oder nimm mich auf. Und da habe ich mir gedacht, wenn du das könntest, Josef, dass du noch einmal zurückgehen könntest, vielleicht zu deinem eigenen irdischen Vater oder vielleicht zu deinem himmlischen Vater und sagst, ich habe so ein Mist gebaut. Ich bin nur der Geld nachgelaufen. Ich bin 49 Jahre oder 50 Jahre, es war vor 10 Jahren gewesen, so wie das jetzt passiert ist. Und ich möchte auch umkehren. Ich möchte eine zweite Chance komplett. Und jetzt bin ich verhaftet und bin im Gefängnis in Wien. Und da habe ich das gelesen. Und dann kam es tatsächlich später so. Zuerst bin ich aber mal nach München überstellt worden, ins Gefängnis nach München und konnte unglaublicherweise das Buch mitnehmen. Das darf man. Man darf nicht ein Buch oder irgendetwas von einer Haftanstalt ins andere, weil es könnten ja irgendwelche Drogen zwischen den Dingen sein und so. Aber das war wie unsichtbar. Ich konnte es mitnehmen aus Wien und bin dann in München Stadelheim aufgeschlagen am 26.04. Dort hat mich mein dementer Vater in Empfang genommen, war schon 89 Jahre alt und hat mir dort auch ein Büchel geschenkt. Gott heilt auch dich, das ist das Originalbuch und da steht drinnen, jetzt das Interessante, da steht drinnen, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das hat mich angerissen, weil da stand drinnen, dass man sein Leben übergeben kann an Jesus, dass es ein Leben gibt, lebendig mit Jesus, dass der heute da ist und dass man Lobpreis singt, das was wir gesungen haben hier, und dass es eine lebendige Beziehung gibt mit Jesus. Und da, warum der ans Kreuz gegangen ist. Und ich hatte ja halt einen Glauben. Ich sagte es, ich weiß nicht, was Sie für einen Glauben haben, aber ich hatte ja halt einen Glauben. Ostern zum Beispiel ist ja so, dass Jesus, ja, zuerst haben sie ja geschrien, Ostersonntag, Palmsonntag, wie er vom Esel eingeritten ist nach Jerusalem, haben die Palmzweige gestreut, haben sie Halleluja. Am Freitag dann kam so ein Shitstorm, nennt man das bei uns modern. Und die haben dann alle gesagt, ihn. Und dann wissen wir ja, welches Martyrium er mitgemacht hat. Aber und dass er dann nach Golgotha raus und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt und nach 3 Tagen ist er gestorben und nach 3 Tagen ist er auferwacht. Aber ich habe gedacht, wir feiern das als Tradition heraus, weil Jesus heute wieder auferstanden ist. Aber dass Jesus die Sünden von uns allen und speziell von mir, und ich bekomme gewaltig vor als Sünder, wenn du im Gefängnis bist, da wenn du die Augen nicht aufmachst, dann bist du blind oder blöd oder wie auch immer oder beides. Und ich denke mir, dann ist mir klar geworden, du brauchst jemand, du kannst ihn nicht selber erlösen. Aber Jesus hat das schon gemacht, ich habe das erste Mal gehört, der hat auch meine Schuld ans Kreuz genommen. Ja, wir hatten was gemacht für mich, nur wenn sie, Entschuldigung, so ist halt nur, wenn du Kohle hast, dann machen die Leute was. Aber dass jemand was vor 2000 Jahren, wie das geht, verstehe ich zwar heute noch nicht, aber ich muss ja nicht alles verstehen. Da habe ich noch was übrig, was ich fragen kann, wenn ich mal in den Himmel komme. Aber ich will sagen, das wirklich. Und da habe ich gehört, dass er für mich ans Kreuz, für meine Sünden. Und ich brauche es nur annehmen. Und das ist der Hammer. Und was dann passiert ist, wie gesagt, da möchte ich ja noch das kurz vorlesen draus, was ich dann gemacht habe. Also das hat mich so ergriffen im Herzen. Ich habe vielleicht nur einen Satz dazu. Ich habe 2 Tage geweint über meine eigene, nicht das Selbstmitleid, sondern über mein eigenes dekadentes, übertriebenes, angeberisches Leben. Und das war sehr reinigend für mich. Und da denke ich heute noch dran, das war wirklich etwas, wo ich richtig froh war darüber, dass ich den Ballast abwerfen konnte. Und da hat mir einer geholfen. Ich allein hätte es nicht geschafft. Und das macht mich heute frei und glücklich, dass da einer da war.
Knüpfen wir doch gerade daran an, wie hast du dann das noch konkret festgemacht, diese Beziehung mit Gott? Du hast uns erzählt, wie du jetzt plötzlich die Einsicht hattest.
Ja. Ich darf dadurch ganz kurz aus meinem Buch schnell etwas vorlesen, und zwar ich habe ja mein Buch so geschrieben, das ist übrigens das Interessante daran, 23 Kapitel handeln von dem wilden Leben von mir. Und das handelt nicht von Halleluja, sondern es handelt von einem Leben, wie ich halt erlebt habe. Ich habe mein Leben ja nicht rückwirkend geträumt, sondern ich habe mein Leben ja begonnen, so wie ich es euch erzählt habe. Und ich kam erst in Kapitel 24 dort hinten. Das heißt, die Change Manager kommen an Bord. Zwei Sätze daraus. Ich habe geschrieben, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle 12 Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Nämlich Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles war weg und ich hätte damals wirklich... Mein Vater war, wie gesagt, kurz dazu, mein Vater war dement, die Mama ist gerade gestorben gewesen, weil sie einen Herzinfarkt hatte, aber nicht wegen mir, es war der Schnee geschaufelt und hat sie übernommen. Meine Frau hat mich verlassen und die Reichen kannten die nicht mehr. Wenn du im Gefängnis bist, da will keiner mehr was von dir wissen. Und ich habe natürlich auch, das einen Satz dazu, ich habe natürlich im Gefängnis viele Menschen kennengelernt, die falsche Dinge, auch Verbrechen begangen haben. Aber ich will euch eins sagen, ich habe auch Menschen getroffen. Das sind alles Menschen. Das sind Menschen, die Fehler machen, schlimme Fehler. Aber es sind trotzdem Menschen. Darum lasst uns nie Menschen vergessen, die Fehler gemacht haben. Jesus hat damals gesagt, wer frei ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Und wenn ich als erfolgreicher Müller-Steuerberater und was ich damals alles noch war, völlig egal, was heute nicht wertig ist für mich, plötzlich im Gefängnis aufwache, dann bin ich irgendwo im Leben mal ganz schräg falsch abgebogen. Und diesen Fehler machen manch andere, aber trotzdem, es sind Menschen. Ich habe dann Folgendes gemacht und das ist mir das Wichtigste überhaupt von dem ganzen Talk, was ich euch jetzt erzähle. Ich hatte gesagt, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und ich versuchte es einfach mal mit der Methode dieses Palutinerpaters Müller in dem Buch. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Ehre von mir auf ihn. Ich habe gehört, dass man mit Jesus einfach so reden kann, so wie jetzt wie wir beide, auch wenn ich ihn nicht sehe, dich sehe ich ja, Gott sei Dank, aber Jesus sah ich nicht. Und so habe ich in einer Zelle, in meiner kalten Zelle von München-Stadelheim, in der letzten Zügen, habe ich einfach gesprochen aus dem Herzen heraus. Und ich habe aus dem Herzen gesprochen und einfach so frei formuliert. Und wenn du aus dem Herzen redest, dann brauchst du nichts ablesen. Ich lese euch jetzt hier vor, aber ich will sagen, dann formulierst du es. Und die Frauen, jetzt kommt ein Satz noch, bevor ich das schnell vorlese, Die Frauen, die tun sich immer leichter mit dem Herzen. Ich weiß auch nicht warum, aber die Männer, die sind mir, Männer sind mehr verkopft. Und jetzt bitte ich euch, Manneskollegen, ein bisschen das Herz zu öffnen, weil mit dem Kopf kannst du das nicht so ganz erfassen, sage ich einfach mal. Und drum lass uns mal, die Männer wissen schon, was ich meine, okay? Und die Frauen hören jetzt mal weg, okay? Also dann passt es. Also ich sagte einfach in der kalten Zelle, mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau. Ich habe keine Freunde mehr. Ich komme mir vor, das habe ich in der Nacht geträumt, als wäre ich mit dem Auto meines Lebens frontal gegen die Wand gekracht. Und es gehen nur noch mehr Scherben am Boden. Mein ganzes Leben ist ein Scherbenhaufen, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Was ich jetzt aufrichtig bereue, habe ich damals gesagt. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle 10 Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, Jesus, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Vielleicht bildet man das ja ein, vielleicht reden die nur von Jesus und Gott und den gibt's ja gar nicht. Darum habe ich gesagt, vielleicht mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Und das habe ich gesprochen in der kalten Zelle und ich habe gedacht, ich meine, ein bisschen kreativ, überheblich war ich schon nur ein bisschen und da habe ich mir gedacht, Mensch, da muss ja da oben jetzt ein Freudenfest geben, wenn der ehemalige Sünder Müller jetzt sein Leben übergibt. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, ich bin alleine, aber du kannst da schicken mal ein ganz kleines Zeichen, dass du dich freust jetzt da. Und man, lass mal ganz kurz in der Zelle, also ich bin ja nicht überheblich, aber kurz, nur ganz kurz blitzen und donnern, gell, also nur mal so. Das wäre ein gutes Zeichen. Aber es war nix. Gott lässt sie nicht herausfordern. Nicht durch mich und nicht durch euch oder durch dich. Und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und jetzt kam's. 2 Tage später wache ich auf um 5 Uhr morgen in meiner Zelle. Und ich hatte plötzlich eine Power, eine Energie. Da habe ich heute noch was davon. Eine Freude. Eine, ich war so glücklich. Was? Nicht äußerlich, sondern es kam so tief, diese Freude, dieses Glück. Und wenn du im Gefängnis bist, dann hast du Glücksgefühl, das ist schon ganz schön stark, okay? Und dann, ich hab nicht gewusst, wohin mit der Energie und mit der Freude. Und 2 Stunden später gingen endlich die Zellentüren auf, ich bin raus und an dem Gang draußen sind die anderen Gefangenen gegangen und da kam als allererstes einer gegenüber, der war so richtig schwer, so schwerer Junge, so massiv gebaut und mit lauter Tätowierungen und ich bin zu dem einfach hin, hab den umarmt und hab gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut und dann habe ich mir gedacht, jetzt das machst du das gleich fest und hab den Bullen da genommen und hab ihn gleich geküsst, okay? Und dann, das habe ich bei mehreren gemacht, die sind stehen geblieben, die haben gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann kam welch ein, das war halt kein Versehen, aber ich habe damit nicht gerechnet, kam plötzlich eine Psychologin des Weges und ich bin die auch gleich angefallen, ich kannte sie nicht, aber ich habe auch gleich gesagt, ob sie wüsste, wie schön sie im Gefängnis ist, okay? Was die gesagt hat, wiederhole ich hier nicht, okay? Und dann kam das, und dann kam der Arzt, der ist gerade zu seinem Arzttürchen da vorne gegangen, weil der seine Stunde begonnen hat um 7:30 Uhr. Und die sind jetzt alle da vorgesaust zu dem Arzt und haben gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben, okay? Und der Arzt hat mir verboten, Menschen zu umarmen, weil ich glaubte alle, ich würde ihnen Drogen geben. Und das war meine erste Geschichte, meine erste Begegnung mit Jesus, mit Gott. Es konnte nicht anders gewesen sein. Ich sag's so, 7 Milliarden Menschen und mehr haben wir auf dieser Erde. Jeder hat einen speziellen Zugang. Mein Zugang war halt wie so ein Flash, wie so eine Power. Und dann wollte ich mehr wissen von Jesus, von Gott. Ich kannte ja die Nähe nicht. Und dann kam es, obwohl ich katholisch war, hat mir die Evangelische Allianz in Deutschland ein Stipendium gegeben. Und ich konnte von den 5 Jahren, wo ich im Gefängnis war, 4 Jahre Theologie studieren. Und das war die schönste Zeit. Und ein Satz noch am Schluss. Ich wollte nie Pastor oder sowas werden, sowas, ich wollte nur wissen, wie es damit zusammenhängt und Neumatologie, alles hat mich interessiert und ab und zu fragt man mich übrigens, zu wem soll ich denn beten? Zu Jesus, zu Gott, zum Heiligen Geist und da habe ich eine gute Antwort gehört, ist egal, zu wem du betest, die verteilen das schon untereinander, okay? Und als letztes noch, ganz kurz noch etwas, weil ihr so gut drauf seid. Ab und zu werde ich gefragt, was ich für ein Sternzeichen bin. Und als bekennender Christ ist es eine dumme Frage. Horoskop, Astrologie und so. Aber ich sage in letzter Zeit öfters, wenn man mich fragt, Josef, was bist du für ein Sternzeichen? Dann sage ich, ich bin Schaf, weil der Herr ist mein Hirte, okay? Okay, und so begann meine Geschichte. Und das hat mein Leben total geändert. Und dann habe ich erkannt, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Habe dann gemerkt, dass er für mich stellvertretend ans Kreuz gegangen ist. Und das Leben hat ein ganz anderes Niveau bekommen. Eine ganz andere Geschichte. Heute brauche ich kein Geld mehr, um mich nach außen zu zeigen. Mir ist eh schon peinlich. Jemand hat mir aus der Schweiz, genau vor einem Jahr, das muss ich mit einem Satz erzählen, ich bin immer mit so einem alten Auto, das man mir geschenkt hat, 200.000 Kilometer, 20 Jahre alt, bin ich von Veranstaltung zu Veranstaltung, und wie ich beim ICF, beim Leo Bigger in Zürich war, bin ich am Abend, steht da jetzt in meinem Buch drin, von diesem Gottesdienst gekommen, hat mir jemand eine Mail geschickt aus dem vom Zürichsee, von der Goldküste, unten ein sehr reicher Mann, und hat gesagt, er hat zweimal von Jesus geträumt, und jetzt mal hat ihm Jesus gesagt, er soll dem Müller ein gescheites Auto kaufen, okay? Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich nicht annehmen, weil es war mit dem Annehmen, da habe ich immer Probleme, immer noch, glaube ich. Und er hat gesagt, nein, sicher, weil er hat Angst, dass er jetzt ein drittes Mal träumt, und wenn er mir das Auto jetzt nicht kauft, dann gibt's Ärger. Und dann hat er mir einen nagelneuen Kombi hingestellt, und mit dem bin ich heute unterwegs, und darum schreibe ich drauf, Jesus saved my life, weil er hat wirklich mein Leben gerettet. Und wenn dir das passiert, und das kann jeder von euch, und das ist mein Message, die ich heute, egal wo du drin steckst, egal welchen Problemen du hast, und ich weiß, es sind Menschen hier, unser Leben ist halt mal mit Problemen belastet, du kannst immer umkehren. Immer kannst du sagen, Papa, hilf mir raus aus dem Mist. Und glaub mir eins, in Bayern sagt man, der ist da wie ein Einser. Also er ist immer da, er hilft dir. Du musst es nur vom Herzen aus machen und nicht nach dem Motto, hilf mir jetzt raus, und wenn ich raus bin, dann kenne ich ihn nicht mehr. Ein Leben mit Jesus, das ist so etwas Schönes, so etwas Befreiendes, so etwas Glückliches. Und glaub mir eins, ich bin heute noch so, dass ich auf jedes Zeichen sehe, weil ich kann es fast noch gar nicht glauben, warum mir als ehemaligen Ex-Schurken oder als eigentlich doch sehr weltlichen, Kohle-geldorientierten, verrückten Manager so etwas passiert ist. Das nennt man wirklich Gnade. Und das ist nicht für mich alleine, das hat er für jeden, für euch. Wir müssen es nur sehen, dass es eine andere Welt gibt. Und er hat mich mit einem geknackt, und das möchte ich dazu sagen, zu dieser langen Antwort auf deine Frage. Mit etwas habe ich nie gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet im Leben, mit allem. Aber dass Jesus mit etwas in meinem Leben gebrochen ist, nämlich mit Liebe. Und mit Liebe, mit einer Liebe, einer göttlichen Liebe. Das ist etwas anderes, wie eine Liebe, die von zwischen Mann und Frau ist. Und eine göttliche Liebe. Und das zu erfahren, wer es erfahren hat, weiß, wovon ich spreche. Das ändert dein Leben um 180 Grad. Und deshalb bin ich heute in meinem Leben der glücklichste Mensch für mich selber. Und ich kann jedem nur dieses Glück empfehlen. Das macht frei, das macht dich nicht mehr abhängig, was dein Nachbar sagt von dir und was die Menschen glauben über dich. Sondern es ist nur eins, du möchtest ihm gefallen. Und er ist unser Papa, deiner und meiner. Und das macht mich stolz. Und darum ist es in 2 Jahren heute richtiges Jubiläum, der 250. Mal, dass ich meine Geschichte erzähle. Weil ich glaube, man kann nicht, es gibt ja so einen Spruch, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Und bei mir ist das Herz sehr voll, okay? Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt, okay?
Vielen Dank, Josef. Du hast jetzt auch noch die letzte Frage beantwortet, und ich habe mal kurz auf die Uhr geschaut und bin fast ein bisschen erschrocken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und gerne. Wir singen jetzt noch miteinander im Anschluss, was wir jetzt gerade gehört haben zur Vertiefung, ein Lied, das wir jetzt alle 3 Sonntage singen, nämlich ein Lied vom Kreuz, ja. Wo es darum geht, was für Lebensveränderungen davon ausgeht, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist.
Immer Ehre.
Vor dem Kreuz, da bin ich richtig. Das hast du, Josef, erlebt. Und du hast so gesagt, du freust dich immer, wenn wir auch Mundartlieder singen.
Ja.
Und jetzt darf ich dich noch bitten.
Dass ich es ablesen kann.
Und jetzt darf ich dich noch bitten, dass du noch betest. Jetzt haben wir von Jesus gesungen, von ihm gehört. Jetzt wollen wir auch noch mit ihm reden. Darf ich dich bitten?
Ja.
Wir bleiben sitzen.
Also mir fällt es immer leichter, die Augen zuzumachen, je nachdem, wie ihr das macht. Es fühlt euch völlig frei. Lieber Gott, Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung hier nach Thayingen. Ich danke dir, dass es mir besser geht. Ich danke dir, dass ich heute wieder einmal Zeugnis von dir und von deiner unheimlichen, unglaublichen Liebe erzählen darf, die mich in meinem Leben plötzlich so ereilt hat und ich damit nicht gerechnet habe. Du hast mein Leben von heute auf morgen auf eine ganz andere Wertigkeit gestellt. Auf eine Wertigkeit, die es lohnt, für den Rest des Lebens mit dir zu gehen. Das ist ein Schatz im Acker, den ich gefunden habe, so wie es im Neuen Testament ein Beispiel, ein Gleichnis gibt. Ich würde alles heute hergeben. Das ganze Geld, diese ganze Reichtum ist nichts gegen das, was du Menschen ins Herz schenkst. Und ich bitte dich für diese Menschen, die hier anwesend sind. Und nicht nur für die, sondern auch für die, die sie beten. Meine Mutter hat 50 Jahre für mich gebetet und dann ist sie gestorben und 3 Monate später hat mich Jesus angesprochen. Also das ist Ausdauer. Ich bitte euch auch und bitte es, gib ihnen die Kraft, Herr, dass sie für ihre Kinder, ihre Arbeitskollegen, für ihre Eltern, für jeden, der im Umfeld ist, dass sie beten und dass sie das, die Macht des Gebetes nie unterschätzen. Denn jedes Gebet wird gehört, jedes Gebet hört, auch wenn es jetzt vielleicht keine direkte Veränderung gibt. Herr, schenke den Menschen, die hier in diesem Gottesdienstsaal sind, in diesem Raum sind, ebenso diese Gnade. Und Mensch, bitte, ihr Menschen und Gott, zeig ihnen, dass sie die Menschen, die 10 oder 20 Jahre im Glauben schon sind, dass sie die wieder neu erfrischen. Teresa von Avila hat gesagt, wenn nur mehr ein Holzscheit übrig ist, dann lass ihnen einen neuen Holzscheit, brennenden Holzscheit nachlegen, dass diese Liebe zu Jesus wieder brennend wird, so wie in mir das Feuer ist, Herr. Das ist so wichtig. Schenk ihnen dieses Feuer, schenk ihnen diese Power, schenk ihnen diese Freude an dir. Das wäre mein Wunsch heute hier für Thayingen. Ich danke dir, Herr, und ich weiß, dass du dies tun wirst, dass hier Menschen verändert rausgehen, wie sie heute an diesem Sonntag, den 8. November hier reinkommen, dass sie verändert diesen Saal verlassen und dass sie wieder neu beginnen, eine Beziehung mit dir, weil du es wert bist, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.